ARD.
Uhr morgens in der Rettungswache Niederolm, in der Nähe von Mainz. Dienstbeginn für Anne-Kathrin Mendoza.
Hallo, guten Tag. Hallo.
Sie ist Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz und leitet die Dienststelle in Niederolm.
So.
Mensch, genauso groß wie bei uns im Krankenhaus.
Diese Stimme kennt ihr, oder? Genau, das bin ich. Für einen Tag ist Anne-Kathrins Rettungswagen auch mein Arbeitsplatz. Ich durfte sie bei ihrer Arbeit begleiten und mir einen Eindruck verschaffen, wie ein typischer Tag im Leben einer Rettungskraft aussieht. Was ich an diesem Tag erlebt habe, das hört ihr hier. Oder, um es mit Anne-Kathrins Worten zu sagen:
In Ordnung, bereit, aller Hopp, dann geht's los.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.
Bevor es losgeht, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es wird in dieser Folge um den Rettungsdienst und das Thema Erste Hilfe gehen. An einigen Stellen werden Unfallsymptome besprochen. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das, was ihr gehört habt, zu unterhalten. Und jetzt geht's weiter.
Ich treffe Anne-Kathrin Mendoza am Morgen meines Praktikumstages. Wir haben davor zwar schon einmal länger telefoniert, aber ich bin trotzdem, ja, ein bisschen aufgeregt. Als Intensivpfleger kenne ich zwar das Krankenhaus und die Abläufe, wie das kleine 1x1, aber so ein Rettungseinsatz im Rettungswagen, das ist schon nochmal etwas völlig anderes. Anne-Kathrin ist mir aber sofort mega sympathisch. Sie ist 37, groß und hat ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Sie begrüßt mich mit einem sehr freundlichen Lächeln. Anne-Kathrin ist so eine Person, wenn sie den Raum betritt, nimmt man sie sofort wahr. Sie hat eine total sympathische Ausstrahlung und wir verstehen uns auf Anhieb. Bevor es losgeht, bekomme ich eine kleine Einführung. Anne-Kathrin erklärt mir, wie ein Tag beim Rettungsdienst aussieht.
Wir kommen zum Dienst an, wir ziehen uns die Dienstkleidung an, übergeben den Melder und den Schlüssel, sowie so eine kleine Dienstübergabe, was am Fahrzeug ist, was die Kollegen erlebt haben. Und danach kontrollieren wir einmal das Auto, den Rettungswagen, plus die Medizinprodukte auch. Also bei uns EKG, Absaugpumpe, Beatmungsgerät, Sauerstoff, wie viel Bar haben wir noch dabei? All diese Dinge.
Seit fast 20 Jahren ist Anne-Kathrin im Rettungsdienst. Mittlerweile leitet sie die Dienststelle in Niederolm.
Ich putze immer noch mit Desinfektionstüchern den Rettungswagen, also alles, was man so anfasst und berührt. Und das ist so ein kleines Ritual für mich. Und hier auf der Rettungswache frühstücken mein Kollege und ich gemeinsam. Das ist ein ganz schönes Ritual, wo sich mittlerweile auch einige Kollegen dann immer anschließen. Und dann kann man sich so ein bisschen austauschen. Das ist ganz schön.
Ihr Kollege? Das ist Stefan. Stefan ist ziemlich groß und stämmig. Er trägt eine Sportbrille, die mit einem Gummiband um seinen Kopf befestigt ist. Was mir gleich auffällt, ist seine absolute Ruhe, die er ausstrahlt. Wenn man mit ihm Zeit verbringt, hat man sofort das Gefühl, diesen Kerl bringt garantiert nichts aus der Fassung. Die beiden sind bloß zwei der rund 85.000 Personen, die laut dem Statistischen Bundesamt 2021 in Deutschland im Rettungsdienst beschäftigt waren. Zwei Drittel davon sind Männer. Allerdings steigt die Zahl der Frauen im Rettungsdienst an. Hinzu kommen zahlreiche Ehrenamtliche. Die Organisation der Rettungsdienste obliegt in Deutschland den Kommunen. Die Grundlage dafür bieten die unterschiedlichen Landesrettungsdienstgesetze. Das Deutsche Rote Kreuz ist der größte rettungsdienstliche Leistungserbringer in Deutschland. 2023 legt alleine das Bayerische Deutsche Rote Kreuz 59 Millionen Einsatzkilometer zurück. Zum Vergleich, das ist ca. 77 Mal zum Mond und wieder zurück. Rein in den Rettungswagen geht's auch für mich. Schon nach kurzer Zeit werden wir zu einem Einsatz gerufen.
Ein Patient oder eine Patientin hat eine Beschwerde und meldet diese Beschwerde bei der Rettungsleitstelle. Dort wird die medizinischen Beschwerden von einem Notfallsanitäter auf der Rettungsleitstelle aufgenommen und dieser kategorisiert diesen Einsatz dann ein. Also der stellt dann fest, der hat auch die W-Fragen. Also was sind Ihre Probleme? Erzählen Sie mir, wo sind Sie? Und dort erfasst er diesen Einsatz mit Einsatznummer, mit Uhrzeit. Dann wird herausgefunden, welches Rettungsmittel ist das beste und das schnellste Rettungsmittel im Umkreis vom Patienten. Das wird dann generiert über den Computer und dann wird der Einsatz an das Rettungsmittel rausgeschickt. Das ist mittlerweile alles digital und in dem Moment, wo es rausgeschickt wird, kommt es quasi auf unser Rescue Track, so heißt das System. Das ist ein Bildschirm im Rettungswagen, wo die Einsätze draufgeschickt werden. Dort ist dann auch eine Navigation hinterlegt und das kommt parallel bei uns auf unserem Melder an. Der piept dann. Es gibt zwei unterschiedliche Pieptöne, einen für einen normalen Einsatz ohne Blaulicht und Sondersignal und einen Einsatz mit Blaulicht und Sondersignal. Die Pieptöne sind unterschiedlich.
Bei uns ertönt das Sondersignal. Mit Blaulicht und Sirene machen wir uns also auf den Weg. Der Grund ist eine dringende Rettungswagenverlegung. Auf der Fahrt müssen wir selbst aufpassen, nicht in einen Unfall verwickelt zu werden.
Boah, der war aber schnell. Ach du großer Gott. Du hast ihn gesehen, aber er hat dich nicht gesehen.
So, jetzt noch. Am Einsatzort.
Hast du noch?
Der Einsatzort ist ein Landeskrankenhaus. Nach ca. 20 Minuten erreichen wir unser Ziel. Dass es mal etwas länger dauern kann, sei normal, erzählt Anne-Kathrin. Das Gebiet, das sie befahren, ist groß. Es umfasst 60 Kilometer.
Kann sein. Es kann aber auch sein, dass bei uns in der Stadt, in Niederolm, direkt ein Einsatz ist. Dann ist es natürlich schnell. Aber ansonsten hast du das schon auch, dass du mal länger fährst. Kommt immer drauf an, welche Rettungswache oder welcher Rettungswagen gerade nicht da ist. Ne? Und jetzt sind insgesamt zwei Rettungswagen aus Alzey nicht da, ein Rettungswagen aus Wörstadt nicht da. Und ja, das ist ein Umkreis von 60 Kilometer.
Kalt. Soll ich jetzt zumachen?
Ja, mach ich zu, danke.
Am Einsatzort erfahren wir, worum es geht. Eine 86-jährige Dame muss vom Krankenhaus in die Radiologie transportiert werden. Von einem Kollegen vor Ort bekommt Anne-Kathrin ein Briefing.
Und deswegen geht sie jetzt in die radiologische Praxis.
Okay. Ist sie denn Kardiokreislauf 95 stabil?
Ja,
oder?
Ja, alles gut.
Der Kollege informiert sie darüber, dass die Patientin soweit stabil ist.
Hallo, guten Tag. Hallo. Sind Sie die Frau? Hallo, guten Tag, Mendoza ist mein Name, ich bin vom Deutschen Roten Kreuz.
Ja.
Wir machen einen kleinen Ausflug, hat der Arzt bestimmt schon erzählt,
ja.
Gell?
Ja.
Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade?
Ganz gut.
Ganz gut. Ich würde noch ein paar Kabelchen dran machen und den Sauerstoff, den kriegen Sie von uns auch.
Mhm.
Okay, wenn irgendwas nicht passt oder es unangenehm ist, sagen Sie mir Bescheid, okay?
Zwischen 5 und 8 Einsätze pro Schicht bewältigen die Rettungskräfte in Niederolm, erzählt mir Anne-Kathrin.
Es liegt viel auch an der Jahreszeit, muss man tatsächlich sagen. Im Sommer hat man natürlich häufiger Patienten, die dehydriert sind. Im Winter hat man häufiger Patienten mit Infekten. Ich sage immer, kann man so ein bisschen wie die Winterreifen und die Sommerreifen sehen.
Nach dem Briefing geht's für uns weiter. Ich lerne die Patientin kennen und darf direkt mit anpacken.
Hallo.
So, ich habe noch ein paar Männer mitgebracht, gell?
Ich unterstütze die Kollegin mal.
So, gibt es irgendwo, wo wir drauf achten müssen, an irgendeinem Arm oder so? Hatten Sie mal eine Brustkrebserkrankung?
Nein,
okay. Ist da noch ein Zugang drin oder?
Oder
nee, dann kann ich dir das schon mal geben.
Anne-Kathrin spricht mit der Patientin, misst Fieber, stellt ihr Fragen zu ihrem Husten und ihrem Gesundheitszustand der letzten Tage. Sie ist professionell, schafft es aber gleichzeitig, die Patientin zum Lachen zu bringen und in einen angenehmen Plauderton mit ihr zu kommen. Nachdem sich Anne-Kathrin ein Bild von der Situation gemacht hat, nehmen wir die Patientin direkt mit in den Rettungswagen. Sie soll in eine Radiologie verlegt werden. Davor kontrolliert Anne-Kathrin, ob die Patientin ihre privaten Gegenstände aus dem Nachttisch geräumt hat, damit ja nichts vergessen wird. Und sie muss noch fertig angezogen werden. Auch das gehört zum Job.
Die Schuhe ziehe ich Ihnen gerade an. Sie legen sich natürlich gleich wieder hin. Tut da irgendwas weh an den Füßen? Oder? Okay. Dann kann ich die Schlappe einfach anziehen, gell?
Ja.
Super. Die sind auch nicht besonders dick, die Füße, ne? bisschen Wasser, aber nicht viel. Ich nehme das andere Bein. Die sind ja ganz gut anzuziehen, die Schuhe, ne?
Ja.
Und bequem bestimmt auch. Ehrlich, da haben sie die aber gut in Schuss gehalten. Oder ist der Glitzer, der das so neu aussehen lässt? Ja.
Mit den Glitzerschuhen an den Füßen geht es Richtung Rettungswagen. Anschließend machen wir uns auf den Weg. Die Fahrt im Rettungswagen ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Es schaukelt total, da wird man ja glatt seekrank.
Es gibt viele Menschen, die machen gerne Kreuzfahrten. Und dann sage ich immer, sind schon mal Schiff gefahren oder so Schiffsche Boote auf dem Rhein. Und es schaukelt schon. Wir haben die Möglichkeit, so eine Luftfeder reinzumachen. Die ist nicht für jeden gut tolerierbar. Und die kann man auch ausstellen. Dann sagt man halt einfach dem Patienten, also sagen Sie mir, wenn es Ihnen nicht gut tut, dann machen wir die wieder raus. Dann merken Sie halt ein bisschen stärker die Unebenheiten der Straße. Und es gibt sehr, sehr viele Patienten, die sich auch erbrechen müssen. Weil man fährt, erstens, wann liegt man denn mal? Ne? So, dann ist es der Rettungswagen. Ne? Dann ist es die andere Richtung. Man sieht nichts, man schaukelt. Ja, dann wird mir vielleicht, bei mir ist es ja immer so, von mir noch zugequasselt. Ich stelle ganz viele Fragen. Und ja, da kann es einem schon mal schlecht werden. Wir sind auch gleich schon da, gell? Frau, es geht ratzfatz. Das ist hier in der Stadt direkt um die Ecke, ne?
Nach wenigen Minuten erreichen wir die Radiologie. Vor Ort versorgt Anne-Kathrin die Kolleginnen und Kollegen mit allen nötigen Informationen.
So, hallo, hört ihr alle?
Ja.
Wir bringen euch die Frau 86-jährige Patientin, aktuell stationär im Krankenhaus Alzey bei einer Infekt der oberen Atemwegen.
Die Übergabe ist total ausführlich. Mich hat es wirklich beeindruckt, wie viele Details Anne-Kathrin in die Übergabe packt und wie gewissenhaft sie vorgeht. Ab dann übernehmen die Kollegen vor Ort. Für die Patientin heißt das noch mehr Fragen.
Hallo Frau.
Hallo.
Das heißt, Sie gucken mich an, Sie nehmen auch alles wahr.
Ja.
Kribbelt gerade irgendwas? Darf ich schon mal so fragen? Haben Sie so ein pelziges Gefühl irgendwo an irgendeiner Extremität?
Nein.
Nee. Okay.
Bevor Anne-Kathrin die Patientin endgültig übergibt, gibt es noch einen ganz kleinen Sprachcheck, um mögliche neurologische Probleme zu erkennen.
Also Sie haben auch selbst keine Wortfindungsstörung bemerkt? Okay. Sprechen Sie mir mal nach. Die Katze tritt die Treppe krumm. Okay, müssen wir uns da. Die Katze tritt die Treppe krumm.
Die Katze tritt die Treppe rum.
Ja, genau. Also krumm, aber dann rum geht auch. Das ist auch kein Problem. Mal die Zunge rausstrecken.
Zurück im Rettungswagen geht es an die Dokumentation des Einsatzes.
Vor allen Dingen darf man halt auch nicht vergessen, dass wir rechtlich diejenigen sind, die ab Übernahme des Einsatzes die Verantwortung für den Patienten tragen. Rechtlich auch die Verantwortung. Und das muss einem klar sein. Jede Maßnahme, die man macht und mittlerweile rechtlich auch als Notfallsanitäter, jede Maßnahme, die man nicht macht, muss man für sich später auch argumentieren können.
In der Rettungsstelle lassen wir den Einsatz Revue passieren. Anne-Kathrin macht den Job seit fast 20 Jahren. Viele der Einsätze sind für sie Routine. Ich frage sie, ob es trotzdem Einsätze oder Begegnungen gibt, an die sie sich bis heute zurückerinnert.
Das war ein Herz-Kreislauf-Stillstand bei einem Patienten, der zu Beginn noch voll ansprechbar war. Der hatte angerufen, weil er so ein bisschen Brustschmerzen, Rückenschmerzen hatte. Und der hat gesagt, ja, er war noch in der Pfalz bei seiner Verwandtschaft gewesen, war dort noch bei einem befreundeten Physiotherapeuten. Und er hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, ihm wird so komisch. Und ich bin damals Notarzt-Einsatzfahrzeug gefahren und war erst ein Treffen vor dem Rettungswagen da und hat den Patienten schon komplett untersucht. Und der hatte ein total freundliches und aufgewecktes Wesen und wir haben direkt eine Verbindung zueinander gehabt. Seine Frau war da, er hatte zwei Söhne und die waren auch vor Ort. Und dann haben wir gesagt, naja, als der Rettungswagen da war, wir bringen ihn schon mal nach draußen. Und im Rettungswagen sagt er dann, huch, mir wird's gerade so komisch. Und dann hat er Kammerflimmern bekommen und dann haben wir ihn angefangen zu reanimieren. Und zur damaligen Zeit hat man noch gekühlt. Und wir sind dann immer zu den Patienten reingegangen, zu den Angehörigen. Ich habe gesagt, na, hätten Sie vielleicht irgendwie ein Steak und Schnitzel, Pommes oder sonstiges, damit die brauchen wir für die Behandlung. Und dann haben wir den Patienten gekühlt, ja, haben ihn dann auf Intensivstation gebracht. Und dieser Einsatz bewegt mich so nicht, weil es kommt schon öfter vor, dass man die Patienten vorher noch lebend sieht. Ja, aber er hat danach einen total tollen Brief geschrieben. Wir waren noch bei ihm zu Hause, er hat uns alle eingeladen und hat gesagt, jedes Jahr feiert er mit uns quasi seinen zweiten Geburtstag. Und ich fand das so bewegend, weil er als Menschen, als Charakter mich einfach so angefasst hat.
Anne-Kathrin erzählt mir von mehreren Patientinnen und Patienten, zu denen sie eine solche Verbindung aufgebaut hat. Mich wundert das gar nicht. Ich habe Anne-Kathrin zwar nur einen Tag begleiten dürfen, aber es fällt mir total auf, wie herzlich sie ist. Dass sie ihren Beruf mit Leidenschaft macht und dass ihr die Menschen wirklich am Herzen liegen.
Alle Kollegen, die mit mir fahren, schmunzeln, die sagen, Mensch, woher weißt du denn? Die machen die Tür hinten auf und denken sich, ja, okay, sie ist schon wieder mitten im Gespräch. Woher weißt du immer die Lebensgeschichte von den Patienten? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich so, vielleicht haben sie einfach mal die Chance genommen und mir das zu erzählen, dass sie vielleicht ein großes Schicksal erlebt haben, vielleicht mehrere Schicksale. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass ihr Körper so ein Stück weit, ja, Zeichen ihres Lebens ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das ist eine Sache, die ist ein sehr, sehr großer Teil. Natürlich kannst du auch nur den medizinischen, du kannst natürlich ganz radikal sagen, ich behandle jetzt nur den Patienten, der seine Fraktur hat, und sage dem Patienten, ich dokumentiere jetzt für die Fahrt noch, melden Sie sich, wenn was ist. Aber man kann sich auch vielleicht einfach mit dem Patienten unterhalten.
Wenn Anne-Kathrin und ihre Kollegen beim Rettungsdienst zu einem Einsatzort gerufen werden, befinden sich in den meisten Fällen schon Ersthelfer vor Ort. Kommt man als solche Person an einen Unfallort, als Passant zum Beispiel, ist es ganz wichtig, dass man weiß, wie man sich in solchen Situationen verhalten soll. Dass viele Menschen in Deutschland unsicher im Umgang mit Erster Hilfe sowie Herzdruckmassage und Co. sind, das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2020. Das Ergebnis? Rund ein Viertel aller Befragten traut sich nicht zu, im Notfall Erste Hilfe zu leisten.
Es ist die Hemmung auch häufig, auch was kaputt zu machen oder falsch zu machen. Und es wird nicht genug kommuniziert. Und diese Sache, man kann nur seinen Führerschein machen, weil man einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Okay, ja, finde ich gut. Aber es gibt auch Leute, die machen keinen Führerschein. Was ist denn mit denen? Wann machen die denn mal einen Erste-Hilfe-Kurs?
Wenn ihr euch unsicher seid, was es beim Thema Erste Hilfe zu beachten gibt, dann findet ihr Infos dazu auch online. Hilfreiche Links haben wir euch dazu in die Shownotes gepackt. Als Auffrischung hier ein kleiner Erste-Hilfe-Podcast-Crashkurs. Wenn ihr Ersthelfer zum Beispiel bei einem Unfall seid, ruft unbedingt den Notruf. In Deutschland macht ihr das über die Nummer 112. Der Notruf 112 ist kostenlos und funktioniert in den allermeisten Fällen auch ohne Empfang. Das Personal in der Leitstelle stellt euch dann alle Fragen, die es braucht. Zum Beispiel möglichst genaue Infos zum Einsatzort oder Infos zum Zustand der beteiligten Person. Zum Beispiel, ob die Person ansprechbar bzw. bei Bewusstsein ist. Generell gilt aber, der Selbstschutz steht an oberster Stelle. Schützt euch also zuerst selbst, bevor ihr anderen helft.
Eigenschutz. Eigenschutz. Und das sage ich immer wieder. Und das ist ja auch so ein großes Thema. Man kann doch niemandem einen Vorwurf machen, zu sagen, ich kann da nicht hingehen. Ich verstehe das. Also es gab auch für mich, als ich in den Schwangerschaften dachte, was passiert, wenn ich jetzt an einen Einsatzort komme und ich helfen möchte und ich bin einfach selbst in so einer Situation, wo ich ein schützenswert oder schützenwert sein muss. Man muss immer den Notruf wählen und danach muss man schauen, dass man sich selbst auch einfach ja, sichert, absichert. Ne?
In Krisensituationen können bereits kleine Handlungen helfen.
Wenn man da denjenigen nicht anfassen möchte, und derjenige noch bei Bewusstsein ist, zusprechen, guter Zuspruch. Der Rettungsdienst kommt gleich, ich bin bei Ihnen, ich weiß, Sie haben Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Wenn man merkt, derjenige atmet nicht und hat keinen Puls mehr, ja, dann sollte man, wenn man sich zutraut und vor allen Dingen auch mal gelernt hat, anfangen, eine Herzdruckmassage durchzuführen, ja, das eine Reanimation durchzuführen. Wir sind ja in kürzester Zeit da.
Wie eine Herzdruckmassage funktioniert und wann sie durchgeführt wird, das habe ich Stefan Bürkle gefragt. Er ist Notfallsanitäter und leitet regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse.
Wenn ich einen Atemstillstand festgestellt habe, dann ist es für den Ersthelfer das Zeichen, dass er mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, sprich Herzdruckmassage, in Verbindung mit Beatmung beginnen muss. Dann beginnt man unmittelbar, dass die Person auf eine flache, harte Unterlage in Rückenlage verbracht wird. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht irgendwo auf dem Sofa oder auf dem Autositz, das geht nicht, weil da komprimiere ich nicht den Brustkorb, sondern die Person muss auf eine flache, harte Unterlage, da bietet sich der Fußboden an. Dann muss der Oberkörper freigemacht werden von sämtlichen Kleidungsstücken. Dann suche ich den Druckpunkt auf in Form, dass ich mir die Mitte vom Brustkorb suche. Da gibt es das Brustbein und auf dem Brustbein setze ich einen Handballen an. Und auf diesen Handballen lege ich meinen zweiten Handballen der zweiten Hand. Dann strecke ich meine Ellenbogengelenke, also Arme, durch und gehe senkrecht über den Brustkorb und mit Gewichtsverlagerung von oben drücke ich dann 30 Mal tief. 5 bis 6 Zentimeter, das ist ungefähr 1/3 vom Brustkorb Durchmesser Richtung Wirbelsäule. Und das komprimiere ich dann 30 Mal in Form von einer sogenannten Herzdruckmassage. In dem Moment drücke ich das Herz aus und es wird ein sogenannter Notkreislauf erzeugt im Herz-Kreislauf-System.
Was man oft hört, ist, dass Menschen Angst davor haben, die Person bei einer Herzdruckmassage weiter zu verletzen.
Aber ich sag mal, also die Leute müssen ja verstehen, was willst du noch kaputt machen? Tod ist tot.
Eben.
Schlimmer kann es nicht werden. Es kann ja nur besser werden. Du darfst mal ein paar Rippen brechen.
Die brechen bei uns ja auch.
Reanimation bedeutet für viele Menschen eine echt große Überwindung. Gerade eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist für viele besonders herausfordernd.
Ich verstehe es. Es will ja auch nicht jeder jeden küssen und das ist ja auch nochmal eine andere Situation. Es gibt mittlerweile, es gibt schon meine ganze Zeit, es gibt für den Schlüsselanhänger so Masken, die man drüberlegen kann, Taschentücher, die man drüberlegen kann. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn jemand nicht Mund zu Mund beatmen möchte, dann soll er es lassen, dann soll er drücken. Ja, dann soll er sagen, ich führe die Herzdruckmassage durch, ich verstehe diese Überwindung total.
Wie Anne-Kathrin hier sagt, wird die Mund zu Mund Beatmung in der Regel zwischen der Herzdruckmassage durchgeführt.
Nach den 30 Herzdruckmassagen muss ich zum Wechsel der Beatmung übergehen. Wenn ich in der Lage bin, die Person zu beatmen, entweder Mund zu Mund oder Mund zu Nase, das ist zwischenzeitlich gleichwertig betrachtet.
Das ist nochmal Stefan Bögle.
Da muss ich wieder dran denken, dass ich den Kopf überstrecke nach hinten, ganz leicht rekliniere. Dann sind die Atemwege offen bzw. frei. Und dann kann ich eine Mund zu Mund, indem dass ich die Nase verschließe, mit meinem Mund über den Mund des Betroffenen gehe, puste eine Sekunde Luft rein, beachte kurz, ob sich der Brustkorb hebt. Wenn sich der Brustkorb hebt, war das eine effektive Beatmung. Oder beatme quasi über die Nase, indem ich den Mund verschließe, beobachte auch wieder den Brustkorb. Wenn sich der Brustkorb hebt, war das eine effektive Beatmung. Dann gehe ich kurz wieder aus dem Gesichtsbereich weg und sehe, dass sich der Brustkorb senkt. Das soll maximal ein Zeitfenster von 10 Sekunden dauern, diese 2 Beatmungen. Und nach den 2 Beatmungen gehe ich wieder zu meinen 30 Herzdruckmassagen. Das ist der Rhythmus, wo man bei der aktuellen Herz-Lungen-Wiederbelebung nach den deutschen Reanimationsleitlinien anwendet, im Wechsel 30 zu 2.
Wenn euch das jetzt zu kompliziert war, gar kein Problem. Was ihr euch auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen solltet, eure Hilfe, auch wenn ihr bloß den Notruf wählt, kann in so einer Situation echt Leben retten. Das nehme ich mir auch nochmal aus meinen Gesprächen mit. Kaum hat der Tag für mich im Rettungsdienst begonnen, ist er leider auch schon wieder vorbei. Ich verabschiede mich von Anne-Kathrin und Stefan. Die Arbeit hat mir wirklich mega großen Spaß gemacht. Anne-Kathrin und ich haben uns danach noch per WhatsApp ausgetauscht. Sie meinte, ich hätte wohl ein gutes Karma, denn nach meiner eher ruhigen Schicht ging es dann wohl mit den Einsätzen erst richtig los. In der Bahn zurück nach Berlin denke ich noch lange über meinen Tag mit Anne-Kathrin nach. Die Arbeit mit Stefan und ihr hat total Spaß gemacht. Ich meine, ihr habt sie jetzt nun auch kennengelernt. Mit wie viel Elan und Freude sie bei der Arbeit ist, das ist wirklich wahnsinnig schön zu sehen. Und zwischen uns ist an diesem Tag auch eine kleine Freundschaft entstanden und wir planen schon das nächste Treffen.
Und dann kommst du einfach nochmal. Wie schön wäre das denn?
Ja, wir kommen auch nochmal.
Ja, so gerne, wirklich, mach das.
Mich stört nicht.
Mal für den ganzen Tag aber.
Ja, und wie ich das mache. Diese Trugherr-Folge ist Teil des SWR-Schwerpunktes zum Thema Notfallrettung. Am 16. und 17. Juli gibt es im Rahmen dieses Schwerpunkts verschiedene Beiträge zu dem Thema in Radio, im Podcast, im TV und auf Social Media. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und uns helft, Wissen und Storys zu diesem wichtigen Thema zu verbreiten. Alle Infos findet ihr unter www.swr.de/Notfallrettung und in unseren Shownotes. Das war True Care, ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr jetzt gerade zufällig auf Spotify zuhört, dann nehmt doch gerne an unserer Umfrage teil. Neue Folgen gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Line-Producer Jo Bischofberger. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hitschri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer. Vielen Dank an das Deutsche Rote Kreuz und Anna-Kathrin Mendoza und Stefan Bürkle.
Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischenmenschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt vor eine Herausforderung stellen. Und damit auch Humor für mich was oft Unverständliches ist.
Findest du denn gar nichts witzig?
Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun.
Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten.
Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.